Staffel 1, Folge 3. Hallo Matthias Hertwig.
Hi.
Du warst auch auf der Classic Dakar als Mechaniker dieses Mal.
Sozusagen, also Fast Assistance Mechaniker, sprich auf dem LKW mitgefahren. Fast Assistance, sprich in Wertung als für andere Teilnehmer für PKWs mit dem LKW unterwegs gewesen, um denen zu helfen, wenn sie hängen bleiben. Und abends im Camp dann noch Mechaniker an den Autos, sprich Service machen.
Das müssen wir noch ein kleines bisschen aufdröseln. Erklär das nochmal genauer. Also Mechaniker abends im Camp, da kann ich mir was drunter vorstellen. Und das andere, ist das so eine Art Recovery Service?
Jein, also es läuft halt so, weil wenn du an so einem Rennen teilnimmst, dann gibt es ja erstmal reglementmäßig die Regel, du darfst dir nur von anderen Teilnehmern helfen lassen. Sonst ist ja eine Reglementverletzung, weil du dir, sonst könntest du ja schnell einen Heli kommen lassen, der dich mit ins Ziel schleppt oder rausfliegt. Dementsprechend gibt es eigentlich in jedem Rennen die Festlegung, dass man dich nur von anderen Teilnehmern helfen lassen kann. Und da ein gängiger Trick, was ja auch die großen Dakar-Teams alle machen, du lässt deinen LKW in Wertung mitfahren als offiziellen Teilnehmer, der die Strecke fährt. LKW starten naturgemäß als letztes. Und wenn die dann auf der Strecke auf einen von betreuten Kunden sozusagen auflaufen, dann hältst du mit dem LKW an, schleppst ihn raus, hilfst dem.
Kein schlechter Trick.
Geleitest den ins Ziel.
Kostet natürlich auch dann entsprechend Geld, weil du dann den LKW als Teilnehmer anmelden musst dann, ne?
Anmelden, bezahlen, genau. Mhm,
mh. Okay, das heißt, warst du allein auf dem LKW oder hattest du noch jemanden dabei?
Ich bin natürlich alles allein gefahren. Nein, natürlich nicht. Es war eigentlich der Effekt, dass er in so einem LKW hat er 3 Sitzplätze normalerweise und da war eben noch einer frei. Deswegen bin ich auch über Umwege und Bekannte an diesen Posten gekommen. Bin dann in der Mitte mitgefahren. Mit dabei war der Alex Paas und der Rudi Krümmel. Das sind vielleicht auch zwei Namen, die man in der Offroad-Szene ein bisschen kennt. Gerade die Breslauer, denke ich, kennten beide.
Mhm. Und da hast du jetzt dann deinen Jahresurlaub verbracht oder hast du
noch ein bisschen? Ja, fast. Also ich meine, hat schon noch ein bisschen, aber man ist doch 3 Wochen unterwegs auf der Dakar. Also das mit Hinfliegen, technischer Abnahme und so weiter, ist eigentlich die Rennen sind ja 2 Wochen, aber man ist doch eine ganze Weile unterwegs.
Mhm. Also 3 Wochen von zu Hause weg. Erzähl mal so ein bisschen von so einem Tag mit deinen beiden Jobs, die du da hattest. Der ging vermutlich bei Sonnenaufgang oder vielleicht schon kurz davor los.
Ja, teilweise auch im Dunkeln. Ich meine, es ist zwar im Süden in Saudi-Arabien, ist auch ein bisschen wärmer als bei uns, aber es ist trotzdem Winter und es wird auch spät hell und abends früh dunkel. Also Tag wie geht, steht natürlich aufstehen, irgendwie sich ins Essenszelt vorquälen, im Catering erstmal Kaffee reinpfeifen, frühstücken und dann während die Teilnehmer Autos schon über den Start rollen, dann notgedrungen das Team antreiben, dass wir jetzt auch endlich startbereit sind. Weil es ist auch auf der Dakar auch alles ziemlich eng getaktet. Du musst eigentlich genau zur Minute an der Campausfahrt stehen und die halt in der Startreihenfolge vorgegeben ist und dann genau auf die Minute genau aus dem Camp rausrollen. Dann fährst du eine gemütliche Strecke von mehreren hundert Kilometern in der Regel bis zum nächsten Start auf Straße.
Ganz gemütlich vorne zu dritt gekuschelt?
Ja, es geht. Das Cut-Führerhaus ist zwar nicht riesig, aber geht schon.
Ja.
In Saudi-Arabien läuft der Verkehr gut, es nehmen gut ausgebaute Straßen, man steht jetzt nicht groß im Stau. Aber man ist eine Weile unterwegs und dann meistens irgendwann so um zwischen 10 und 11 Uhr ist man dann eigentlich in der eigentlichen Startlinie gewesen und da dann 200, 300 Kilometer Gelände zu fahren. Gelände schön, schöne Geländestrecke gewesen, vielleicht mal auch den einen oder anderen betreuten Teilnehmer unterwegs mal geholfen.
Betreutes Teilnehmerfeld. Also das hört sich an, auch ein bisschen, naja, egal. Schön, dass
das
du da warst.
So gedacht, ja. Nein, ein unserer teilenden Kunden, so kannst du es natürlich auch nennen. Und dann ist man irgendwann hoffentlich noch im Hellen, also in der Regel eigentlich schon, keine Ahnung, um 14, 15 Uhr irgendwann mit der Wertungsetappe fertig. Fährt dann im Prinzip wieder ein paar hundert Kilometer bis ins Camp zurück oder ins nächste Camp. Waren eigentlich immer sehr große Distanzen, die man hat fahren müssen. Mit Einbruch der Dunkelheit sind wir im Camp angekommen. und dann ja kurz mal die Hände ausschütteln, einen Schluck trinken und dann ab unter die Autos.
Für wie viele Autos habt ihr denn die Betreuung übernommen?
Also Fast Assistance-mäßig haben wir insgesamt 6 oder 7 Autos betreut. Mhm. 7 waren es, glaube ich. Und bei 2 Autos war ich als Mechaniker zuständig.
Mhm. Hast du dir dann noch 2 Hände wachsen lassen oder ging's?
Ja, es war echt zäh. Also es ging schon ganz schön an die Substanz. Vor allem, ging halt mal nicht nur 2, 3 Tage oder 5 Tage so, sondern wirklich 2 Wochen am Stück durch. Da merkst du dann schon, der Schlaf kommt zu kurz. Du bist eigentlich die ganze Zeit irgendwie aktiv und am Rödeln. Mhm. Man auf den Überführungsetappen, da machst du dann halt mal auf dem Beifahrersitz die Augen zu. Aber
ja.
Sonst ist halt schon immer Action angesagt.
Jetzt habe ich ja schon mit dem Jörg Sand gesprochen und mit dem Adi Ruhaltinger. Das heißt, ich weiß Bescheid über den Mercedes und über den Peugeot. Was waren denn da noch für Autos dabei?
Ja, da war noch dabei noch ein weiterer Mercedes G, 280er auch noch. Ein Schweizer Team mit einem Lada Niva war dabei. Mhm. Dann waren noch 2 Land Cruiser dabei, ein J6 und ein J8. Und ja, und einen G haben wir quasi auch noch beauftragt betreut. Mhm. Einen langen.
Wie macht man das dann mit der Planung, was so Werkzeug, Ersatzteil und so weiter angeht, weil das ja doch ein relativ breites Feld ist?
Also wir haben es im Endeffekt so gemacht, dass jedes Team seine eigenen Ersatzteile erstmal mitbringt, also seine fahrzeugspezifischen Teile. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, wir nehmen Kisten in einem bestimmten Format. Haben gesagt, okay, es gibt diese Kiste, das ist die Standardkiste, die wir jetzt verwenden. Dafür haben wir auch im LKW ein Regal, um die reinzustecken. Und jedes Team darf halt seine 4 Kisten mitbringen, mit denen sich halt selber einteilen muss, was sie reinpacken. Werkzeug, ja, Bordwerkzeug an den Autos haben die Leute halt selber dabei. Ich habe nochmal meine große Werkzeugkiste mit dabei gehabt. Also nicht nur Schraubenschlüssel, sondern auch Elektrowerkzeuge, mhm. Flex und Akkuschrauber und so weiter. Und da hat man sich dann eingeteilt.
Okay. Und erzähl mir noch ein bisschen was von eurem LKW. MAN Cut. Was ist das für einer? Wie ist der aufgebaut?
Das ist ein MAN Cut, 6x6, 3 Achser, 320 PS, 12 Liter Hubraum. Ein müder Krieger, wie mein Fahrer immer so schön sagte. Weil, im Endeffekt ist es der Cut, den der Fritz Becker besitzt den, hat den auch als Rallye-Service-Auto sich eigentlich gekauft. Und da wurde dann im Oktober, November relativ kurzfristig noch ein rallye-tauglicher Aufbau draufgestellt. Ein alter Seekontainer, Wände rausgeschnitten, Regal reingebaut und Aufnahmen für Ersatzteile. Das ganze Gefährt war natürlich relativ langer Überhang. Nochmal fast eine Tonne Ersatzräder oben auf dem Dach, hoher Schwerpunkt. Aber wir haben im Endeffekt mit den ganzen Teilen drin, mit Schweißgerät, mit großem Aggregat und so weiter, irgendwie über 18 Tonnen auf die Waage gebracht. Mhm. Was bei 320 PS jetzt nicht unbedingt gerade renntauglich ist.
Das ist dann sozusagen die Rotweinkönigin seine Mutter.
Ja, so kann man es ausdrücken.
Hattet ihr mal selber ein Problem unterwegs?
Kleinigkeiten. Also wir haben eine Schraube vom Getriebe verloren. Wir haben vielleicht meinen Fahrer ein bisschen anscheißen müssen, dass er ein bisschen Ruhe im Rücken machen soll. Aber Navigation war jetzt unkritisch, technische Probleme hatten wir eigentlich keine wirklichen.
Was macht man denn tatsächlich, wenn man mit einem LKW mit dem Gewicht im Sand sich festfährt? Da kannst du ja mit Buddeln kannst du ja nicht mehr viel machen, oder?
Doch, buddelst genauso.
Aber halt länger.
Würde es genauso buddeln, aber wir haben uns nicht festgefahren. Ja, zu dritt. Wir haben ja auch immerhin 2 Schaufeln dabei gehabt. Weil doch ein bisschen mehr ist, aber wir haben es nicht geschafft, uns richtig festzufahren. Also von dem her hatten wir auch Glück. Ich muss dazu sagen, die Dakar-Klassik-Strecke, die ist auch recht entschärft. Also es gibt ein paar Sandetappen, also Sandabschnitte, aber die sind so gelegt, dass die quasi nicht in Wertung sind. Also die sind mal so. Man fährt ja nicht die ganze Zeit die 300 Kilometer Offroad oder was man am Tag fährt, fährt man nicht konstant in Wertung, sondern immer wieder einzelne Abschnitte gewertet. Und diese, ich sag mal, fahrerisch, technisch schwierigen Abschnitte, die musst du zwar irgendwie bewältigen, aber die kriegst du eigentlich nicht zeitlich gewertet. Mhm. Also hast du auch alle Zeit der Welt, da gemütlich durchzuwurschteln.
Kannst ja ein Projekt draus machen, sozusagen.
Sozusagen, ja. Ja, irgendwann wird es finster, dann fliegst du halt auch raus, aber.
Ja. was war der schönste Moment für dich in der Zeit? Oder hast du da was, wo du besonders mit tollen Gefühlen dran denkst?
Also erstmal war total geil, war eigentlich das erste Fahrerlager, also die richtig, die, diese Dakar-Kisten, die es da eigentlich nur aus dem Fernsehen, nur von Fotos, Videos siehst, einfach mal live zu sehen. Mhm. Dieser irre Wahnsinn, der da betrieben wird, das ist halt einfach eine ganz andere Größenordnung, als was ich bis jetzt kenne.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Dakar Classic im gleichen Biwak unterwegs ist wie die reguläre Dakar. Das heißt, da laufen die Professionellen und die Amateure durcheinander.
Richtig, richtig. Also es ist ein einziges Camp. Ich meine, die Classic hat eine eigene Wertung. Die hat auch nicht genau die gleichen Strecken wie die normale Dakar. Man ist zwar in der gleichen Gegend unterwegs, aber auch aus Sicherheitsgründen sicher, weil ja die Geschwindigkeiten auch ganz andere sind. Dementsprechend sieht man sich eigentlich in der Wertung gar nicht, aber man ist im gleichen Camp unterwegs, in der gleichen Gegend. Ja.
Auf du und du im
Dixi-Klo. Gegenüber war jetzt da, ja genau, selber Dixi-Klo sozusagen, genau.
wo hast du übernachtet? Habt ihr euch im LKW ein kleines kuscheliges Plätzchen noch zwischen den Ersatzreifen
gebaut? Genau, wir haben uns im LKW hinten Betten reingebaut. Mhm. Sozusagen, da hat der Alex und der Rudi, die waren ein bisschen fleißig und die haben noch drei schöne Betten eingebaut, richtig mit Matratze. Ich meine, zwischendurch gab es auch mal eine Hotelübernachtung, wenn es in nahen großen Städten war, aber war auch nicht immer praktikabel.
Ja, weil du
also dann irgendwann aufhören musst zu schrauben und dann irgendwie ins Hotel noch musst. Also habe ich mich auch teilweise in Riad dann für die Nächte im LKW entschieden.
Mhm. Ja, das hat der Jörg schon erzählt, dass das einfach sonst halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, Stunde Schrauben weg, dass das schwierig ist.
Ganz genau.
An dieser Stelle unterbreche ich mal ganz kurz, um euch den Supporter vorzustellen. Wenn ihr einen Energieausweis benötigt für Wohngebäude oder auch für Gewerbe, dann geht das natürlich am allerbesten und schnellsten mit einem Klick im Internet. Und das könnt ihr machen bei online-energieausweis.org. Damit kriegt ihr von einem Ingenieurbüro ganz, ganz seriös mit einem Klick einen Energieausweis ausgestellt. Was war dein schönster Moment auf dieser Veranstaltung?
Eigentlich der Vorstart von der Classic Rally, wo man die ganzen schönen alten Classic-Fahrzeuge in der Reihe sah, die alten Porsches, die Renault mit den Mittelmotoren, dieser LKW, dieser DAF mit den zwei Führerhäusern. Alles Kisten, die man aus den Filmen aus den 80er Jahren kennt, aus den alten Rallye-Aufnahmen und sich denkt, boah geil, die gibt's noch, die laufen noch, die werden gefahren. Und es stinkt nach Benzin und nach schlecht verbrannten und so richtig schöne Rallye-Atmosphäre eigentlich. Und zwar, wie es heute eigentlich fast nirgendwo mehr siehst. Das war schon echt geil.
Warst du als Kind auch schon so, hast du als Kind im Sandkasten schon die Dakar nachgespielt?
Ein bisschen schon, ja. Also die Dakar nicht direkt, aber ja, boah, und Autofahren war immer geil und Dreck rumfahren war auch geil und musste dann mit dem Catcar natürlich immer über den Schotter und hat sich geärgert, dass man immer hängen geblieben ist. Das musste schon auch sein.
Ja. Und man hat mit den Knien gebremst irgendwann.
Ja, sowieso.
Ja gut, das machen wir jetzt hin und wieder auch noch. Allerdings sitzt man dann im Auto, aber die Knie sind trotzdem kaputt.
Ganz normal.
Sag mal, musstet ihr an dem LKW, musstet ihr da irgendwas vorher noch umbauen oder war das alles zum Einsteigen bereit?
Doch, das ist ganz massiv umgebaut worden eigentlich. Also, was heißt umgebaut? Der Kart selber ist ja eigentlich ready to race ab Werk. Was natürlich für die Dakar, um das Reglement zu schaffen, natürlich notwendig war, waren Käfig, Schalensitze, Vierpunktgurte. Feuerlöscher, Verbandsset und die ganze Sicherheitsausrüstung sozusagen. Das war zum einen zu tun. Und was noch natürlich notwendig war, um die Rolle als Fast Assistance LKW zu erfüllen, war eben entsprechender Aufbau hinten drauf, um Ersatzteile und Gerätschaften mit zu transportieren.
Mhm. Jetzt ist es ja so, berichtige mich, wenn es falsch ist. Aber du musst ja, um bei der Classic zu starten, muss ja dein Auto bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wie ist denn das dann beim LKW? Darf der dann auch nur ein bestimmtes Alter haben, beziehungsweise muss der ein bestimmtes Alter haben, so rum ist es ja richtig, und muss der auch schon mal in dieser Form vorher so da gefahren worden sein, oder wie ist das bei LKW?
Es Ist im Prinzip genauso wie bei den Autos. Also er muss ein gewisses Alter haben. Also in dem Fall, ich glaube, muss er vor Baujahr 97 oder 99, irgendwas in dem Dreh rum, muss er auch gebaut worden sein. Er muss nicht schon in der Form bei der Dakar gestartet haben. Da gab es eigentlich keine direkten Vorgaben, was ich gesehen habe. Also eigentlich ist es eigentlich nur das Mindestalter, weil ich weiß, die einzige Vorgabe.
Mhm. Bist du den auch selber mal gefahren?
Nicht in der Wertung, aber mal so mal eine Überführung gefahren, mal ein bisschen aus der Wüste raus auf die Straße. Und
ja. Ja, das ist bestimmt cool. Jetzt erzähl mir noch ein bisschen von deinem Zweitjob, deiner Tätigkeit als Mechaniker. Da kann ich mir vorstellen, dass das zwischen wahrscheinlich schon ganz schön an die Substanz geht, wenn man da einfach, es ist ja auch dann kalt und nachts ist es auch noch dunkel und du liegst dann da drunter und musst da irgendwas wieder hindengeln.
Ja, das war durchaus zäh. Gerade weil es war auch nass, du hast recht. Es hat ja auch geregnet in der Wüste. Die ersten Tage hat es richtig aus Eimern gegossen. Hätte man gar nicht geglaubt. Autos, die man selber nicht kennt, die man selber nicht aufgebaut hat, wo man den Typ auch nicht unbedingt so viel Erfahrung im Schrauben hat. Mhm. Und dann ist man da mehr oder weniger dafür halt zuständig und verantwortlich, weil die Kunden mit den Autos, die haben diese Autos jetzt auch nicht unbedingt nur zum Teil selber aufgebaut, beziehungsweise sind jetzt auch nicht die Profis auf den Autos, dass sie sich so gut kennen würden. Das heißt, du musst dann halt selbstverantwortlich so dir klar sein, okay, kann er damit fahren? Lasse ich ihn damit auf die Strecke fahren? Mhm. Ist das noch in Ordnung? So ein bisschen ein strittiger Punkt war so das Radlager am G. Hintere, das hatte irgendwie arg viel Spiel und alle, die ich gefragt habe, die sich auch damit auskennen, haben gemeint, ah, das schaut ja gar nicht mehr schön aus, das hat schon ganz schön viel Spiel, waren wir uns eigentlich alle einig, aber es war auch eigentlich nur durch Tausch wäre es zu reparieren gewesen, also durch Tausch des Lagers, da haben uns natürlich die Spezialwerkzeuge gefehlt. Ja, was machst du dann? Also jeden Tag kontrollieren und hoffen, dass es nicht schlimmer wird.
Ja, und hat dir sonst noch irgendwas anderes dramatisch gefehlt? Irgendein Teil? Irgendein Werkzeug?
Ja, vieles, vieles. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen müsste, was mir alles hätte helfen können. Was alles genützt hätte.
Eine Hebebühne.
Die gar nicht mal so sehr, aber fangen wir an vom Schweißgerät. Das funktioniert mit einer vernünftigen Schweißausrüstung. Eine ordentliche Werkbank mit Schraubstock. Platz, um sich auszubreiten. Ruhe, um sich auszubreiten. Ein bisschen vernünftigeres Ordnungssystem, weil die Kisten waren etwas groß. Ein bisschen Bürgerei, bis du mal in den Werkzeugraum gekommen bist. Mhm. Ich sag mal, es sind alles so Geschichten, die so organisatorisch, es war ja doch auch alles relativ kurzfristig, dann mit der heißen Nadel gestrickt, also die Konstellation, die stand ja noch nicht so lange vorher fest. Da haben wir halt auch viel improvisieren müssen, dass es so läuft. Ja. Okay. Ich meine, damit muss man halt arbeiten und zurechtkommen. Da kann man jetzt fluchen und schimpfen, aber es hat ja im Endeffekt funktioniert.
Ja, und es sind ja auch alle deine Kunden sind ja auch alle durchgekommen, oder?
Genau, die sind ohne Ausfälle durchgekommen. Die beiden Holländer mit ihrem G280, die haben sogar in ihrer Klasse den 5. Platz gemacht, was ich weiß, ich glaube. Also die sind auch richtig gut gewesen. Ich meine, die Jungs mit dem Lader, das sind absolute Newbies gewesen. Die haben gesagt, ach, sie fahren einfach mal. Sie hatten eigentlich gar nicht so viel Offroad-Erfahrung. Muss ich sagen, Respekt vor der Entscheidung. Eigentlich keine Offroad-Erfahrung zu sagen, so, wir fahren jetzt gleich mal die Dakar.
Ja.
Muss man auch erstmal bringen. Die haben eigentlich auch als Zielsetzung gehabt, durchkommen, ankommen. Das haben wir auch geschafft.
Mhm. Sag mal, ist es schwierig mit Saudi-Arabien? Muss man sich da stark anpassen oder geht das eigentlich? Ist man da sowieso in so einer Bubble, dass man gar nicht...
Ja, also wenn du mit einer Rallye einreist, dann hast du auf jeden Fall so eine Blase um dich rum, da kriegst du das Land quasi nicht mit der vollen Kelle mit eingeschenkt, sondern Leid. Ich meine, klar, du hast schon deine Begegnung zur Bevölkerung, kannst du auch selber friedensstark ausprägen, ob du jetzt mal in die Stadt zum Essen gehst, ob du tanken und so weiter, hast du auch deine Berührpunkte. Mhm. Es gab auch einen Ruhetag, ich meine, den habe ich natürlich mit Schrauben verbracht, den haben manche andere schon genutzt, um sich einfach aufs Land ein bisschen anzuschrauben. Ja. Die Orga ist da auch so ein bisschen, es ist im Camp abends immer so ein bisschen saudische Kultur da näher gebracht worden. Da haben dann ein paar einheimische Trommeln geschlagen und getanzt und man konnte sich auf den Teppich setzen und Tee trinken. Solche Geschichten gab es dann schon.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr vom Biwak. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ein anderes Rallye-Camp, nur dass halt sandig ist, oder?
Also es ist, ja, sandig ist es zum einen natürlich, es ist schon relativ groß, es ist relativ straff organisiert, also es ist ziemlich fest eingeteilt, jeder kriegt seinen Platz, also es wird vorher festgelegt, welches Team wo steht und wie viel Fläche sie haben. Du kannst dich nicht einfach irgendwo hinstellen. Dann ist da, man kennt es vielleicht vom Oktoberfest, so ein großes Zelt, was das Catering-Zelt ist, was eben mal nicht schnell in 3 Stunden aufgebaut ist. Wenn du im Camp ankommst, steht da auch die ganze Infrastruktur. Also wir sind uns eigentlich sicher, dass wir mindestens 3-mal, wenn nicht 4-mal diese Camp-Infrastruktur haben müssen. Mhm. Weil man ja teilweise in manchen Camps bloß eine Nacht ist und wenn du am nächsten Tag ins nächste Camp kommst, steht da ja schon alles.
Ja.
Also von dem her sind die schon ziemlich straff und gut organisiert. Ja, und dann, ich meine, es zentriert sich alles so um dieses Catering-Zelt. Da ist Essen, da ist Race-Office, da sind sanitäre Einrichtungen und so weiter. Da laufen auch alle immer drauf zu und hin. Und sonst sind halt überall die Teams platziert. Überall wird halt auch was geschraubt, geschweißt, geflext. Mhm. Das kennt man genauso von anderen Offroad-Veranstaltungen.
Ja.
Ist auch wieder gegeben, man kann genauso mit seinen Teilen durchs Camp laufen oder und rumfragen, ob irgendwer ein Ersatzteil hat und so weiter. Da sind die meisten Teams auch offen. Ich meine, so ein paar Profi-Teams, die schotten sich schon so ein bisschen ab. Da kommst du dann nicht so ohne weiteres hin. Da steht dann auch einer und sagt, hey du, was willst du hier? Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine schöne Rallye-Camp-Atmosphäre.
Ja, ich habe natürlich die grandiose Geschichte von der goldenen Nasser-Scheibe schon gehört. Und dann denke ich mir halt auch, das sind dann halt so die Momente, wo man das wahrscheinlich wirklich auch vergisst, dass man einfach mit solchen Profis da zusammen, na gut, man fährt nicht zusammen, aber man ist zusammen im Camp. Ja. Und ja.
Ja, total cool. Also die Aktion fand ich total geil.
Ja.
Wo es einfach zeigt, ja, da hat der halt auch einfach Lust drauf, dass der andere das so, mit so einem coolen Auto mitgefahren wird.
Ja.
Das hat ihm einfach gefallen, denke ich.
Ja.
Und ja, das ist dann auch irgendwie so dieser Spirit eben auf so einer Aufbauveranstaltung, dass die Leute sich da gegenseitig helfen und jeder sagt, oberstes Ziel für alle ist, dass sie am nächsten Tag wieder starten können.
Und glaubst du, also wenn da jetzt, weil du sagst, da sind Profiteams, die sich abschotten, warum glaubst du, machen die das? Weil das ist jetzt ja nicht so, dass da 30 kreischende Mädchen draußen stehen und Autogramm haben wollen. Das sind ja einfach im Prinzip Kollegen, die auch zu tun haben und die auch Leistung abrufen am nächsten Tag. Warum glaubst du, schotten die sich so ab?
Ah, da gibt es bestimmt mehrere Gründe. Einer ist sicher Corona gewesen. Weil ja teilweise die Teams auch einfach Angst hatten, wenn irgendwo in einem Team ein Corona-Fall auftritt und wenn er halt so reingeschleppt wird, dann
das macht Sinn.
Werden die Leute heimgeschickt oder in Quarantäne gesetzt und fahren nicht mehr Rallye. Also das war sicher ein großer Grund. Ich weiß nicht, wie es in anderen Jahren ist. Man hat sicher auch ein bisschen Angst davor, Manipulationen, wenn jetzt halt in den Top 5, wenn da einer hingeht und mal irgendwo eine Schraube lose dreht an dem Auto.
Ja.
Will ja niemand was Böses unterstellen, aber man kann sich es halt vorstellen und dann sagst du halt lieber als, was ich, Toyota oder Audi-Team, nee, hier springt keiner rum, der nicht zu uns gehört.
Ja,
wir wissen nicht, was der im Auto macht. Kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Da kommt wieder der Bärtige mit dem Schraubenzieher. hast du Freunde gefunden, neue?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in unserem Team, unserem deutschsprachigen, wo wir haben ja immer zusammen im Camp gestanden und mit meinen beiden Jungs im LKW habe ich mich jetzt auch, ich kannte sie vorher, aber so richtig angefreundet eben jetzt auf der Rallye. Ich meine, wenn du 2 Wochen im LKW zusammensitzt, da.
Ja. Da nur Bier trinken geht sein. Nicht, ne? Das ist schwierig.
Ja, es ist schwierig. Also, sie haben dann so Malzbier, so alkoholfreies ausgeschenkt. Das kannst du als Substitut verkaufen, aber nicht wirklich als Bier.
Ja, naja, muss man da vielleicht auch ein bisschen kreativer werden das nächste Mal.
Zum einen das und zum anderen ist man ja eigentlich hauptsächlich zum Rallye-Fahren da und nicht unbedingt zum Laufen.
Das ist wie auch sonst, ne? Immer nur wegen dem Sport und keine Partys. Matthias, das hat mich gefreut, dass du dir die Zeit hier genommen hast und auch all diese technischen Probleme mit mir gemeinsam umschifft hast. Ja, dann hoffe ich, dass du dir noch einen schönen Abend machst.
Tschüss.
Das waren jetzt schon drei tolle Gäste, die wir hier hatten in der Dakar-Staffel. Aber wer genau aufgepasst hat, der weiß, wer noch fehlt. Nämlich der Fahrer vom Peugeot. Das ist der Ernst und den habe ich hier nächste Woche zu Gast. Also, bleibt gesund bis nächste Woche.